Radio frei.
Check, check. Realitätscheck bei Radio frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe dieses Magazins am heutigen Dienstag, dem 28. Juli. Auch wenn derzeit nicht viel von der Sommerpause im politischen Berlin zu spüren ist, gibt es sie. Und kurz vorher, zumindest im Parlament, wurde noch ein Gesetz schnell mal beschlossen durch Bundestag und Bundesrat. Es geht um das Beitragsstabilisierungsgesetz der Krankenkassen. Es muss viel gespart werden, so auch im Bereich der Psychotherapie. Was das bedeutet und welche Folgen das hat, habe ich mit einer Therapeutin hier in Erfurt besprochen. Dieses Gespräch hören wir hier in den nächsten 2 Stunden. Außerdem ein weiteres Gespräch mit einer ganz anderen Frau, die ganz anders unterwegs ist, aber sich... ich versuche jetzt keinen Vergleich zu finden. Sie beschäftigt sich mit Klängen, Geräuschen und Sounds. Anja Erdmann ist Klang- und Medienkünstlerin und macht unter anderem sogenannte Soundwalks, Klang-Geräusch-Spaziergänge durch ganz unterschiedliche Orte in der Stadt oder auch außerhalb. Und sie hat gerade eine Veranstaltungsreihe am Laufen, in der der Blick auch nochmal etwas geweitet wird. Was das ist, was sie da macht, warum das cool ist und warum ihr vielleicht dahin gehen wollt oder auch an einem der nächsten Soundspaziergänge teilnehmen wollt, das erfahren wir ebenfalls. Das sind die 2 großen Themen für die nächsten 2 Stunden. Natürlich ist Dienstag, es gibt ein Kulturfragment und wenn wir es schaffen, auch eine neue Folge in der Reihe zu Widerstand im NS aus Weimar. Ich habe Musik mitgebracht und noch die ein oder andere, den ein oder anderen Tipp für die Freizeitabteilung. Und Stichwort Musik, damit fangen wir auch an. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche uns allen angenehme nächste 2 Stunden. Am 10. Juli dieses Jahres hat der Bundestag das Beitragsstabilisierungsgesetz beschlossen. Ziel dieser Reform ist es, die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung zu begrenzen und einen weiteren Anstieg der Beiträge zu verhindern. Veränderungen und Einsparungen gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, doch gerade im Bereich der Psychotherapie stößt das Gesetz auf deutliche Kritik. Berufsverbände und Fachgesellschaften warnen vor Einschränkungen in der Versorgung und befürchten längere Wartezeiten für Patientinnen und Patienten. Welche Änderungen konkret in dem Gesetz drinstehen und was das bedeutet, das habe ich mit der Erfurter Psychotherapeutin Janine Mantei besprochen. Ich habe sie zunächst gefragt, wann sie eigentlich von den Veränderungen das erste Mal gehört hat.
Aufgrund der Tatsache, dass ich berufspolitisch aktiv bin, habe ich schon früher mitbekommen, dass wir uns wahrscheinlich darauf vorbereiten müssen, dass der Gesetzgeber Ideen entwickelt, um Psychotherapiekosten zu reduzieren. Aber das Gesetz selbst, davon habe ich auch sehr kurzfristig erst mitbekommen. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Das dürfte wahrscheinlich in etwa auch im Frühjahr gewesen sein.
Und wie ging es dir damit? Hast du gedacht, naja, das war ja klar und irgendwo müssen wir ja auch? Oder war dann gleich so ein Eieiei, hier verändert sich jetzt irgendwie was grundlegend?
Nee, eher erstmal eine, mal gucken, was kommt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in den letzten Jahren auch immer wieder erlebt, dass relativ spontan Gesetzentwürfe losgeschickt werden, bei denen wir gar nicht mehr so richtig reingucken können. Und dieses etwas schwierige Prozedere kannte ich also schon und habe gehofft, dass es diesmal anders läuft. War dann leider nicht so.
Jetzt geht es um dieses Beitragsstabilisierungsgesetz, ein kompliziertes Wort und auch ein kompliziertes Unterfangen. Ich habe versucht, mich da ein bisschen reinzulesen. Wenn dich Leute fragen, was verändert sich denn da jetzt so grundlegend bei Psychotherapie? Was sind denn so die Knackpunkte, wo Änderungen vorgesehen sind?
Da muss ich vielleicht einen ganz kleinen Schritt ausholen, aber ich mache ihn wirklich nur klein. Seit 2013 gibt es für die Psychotherapie kein Budget. Also unsere Versicherungsleistung, die ärztlichen Leistungen, Facharztleistungen sind in der Regel budgetiert. Das heißt, es gibt einen Topf, aus dem kann etwas entnommen werden. Wenn der alle ist, gibt es nichts mehr.
So ist das bei meiner Hausärztin zum Beispiel,
oder? Ja, die ist letztes Jahr entbudgetiert worden und wird jetzt aber durch die Hintertür auch wieder budgetiert.
Okay, aber so aus dem Ärztekontext kennt man das manchmal schon oder habe ich das zumindest schon mal gehört.
Genau, und man kennt das auch aus dem Kontext, für gesetzlich Versicherte haben wir keine Termine mehr, für Privatversicherte haben wir noch, aus dem Kontext kennt man das auch. Also das ist auch der Grund dafür, dass manchmal Privatpatienten schneller Termine bekommen als gesetzlich Versicherte, weil das Budget nicht reicht. Und eine Arztpraxis muss ja wirtschaftlich denken. Ja. Also holt die sich, um den Rest der Praxis zu finanzieren, dann Privatversicherte ins Haus.
Okay, und das wurde quasi 2013 für Psychotherapie abgeschafft.
Richtig, genau. Also es gibt durchaus noch Bemessungsgrenzen, die sind aber sehr weit gefasst. Und man hat dann politisch, um diesem Druck der psychisch Erkrankten und der Behandlungsfälle gerecht zu werden, beschlossen, dass es gewünscht ist, dass volle Sitze geteilt werden. Also wenn man einen vollen Versorgungsauftrag für die gesetzlichen Krankenkassen hat, dann hat man ein gewisses Volumen, das man erwirtschaften kann. Die meisten schaffen das gar nicht, an diese Grenze zu kommen. Wenn aber zwei Leute sich diesen Sitz teilen, wenn man also Sitze halbiert, dann wird das Volumen größer. Weil der halbe Versorgungsauftrag nicht die Hälfte vom vollen machen kann, sondern ein bisschen mehr.
Also, okay, also nicht klassisches Halbtagsarbeiten, sondern
richtig, mehr. Genau. Also wir mussten zum Beispiel 13 Fälle machen und wir durften aber viel mehr. Und ganz viele PsychotherapeutInnen haben sich dafür entschieden, viel mehr zu machen, sodass diese halben Sitze auch eine tatsächliche Erhöhung der Versorgung bedeutet haben, was zum Beispiel bei Maybrit Illner falsch gesagt wurde und auch ganz oft falsch gesagt wird, dass die Erhöhung der Köpfe angeblich in der Psychotherapie, also die Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, sind viel mehr geworden gegenüber 2015 zum Beispiel. Da waren es, glaube ich, Pi mal Daumen 22.000. Jetzt sind wir in etwa, da unterscheiden sich auch die Zahlen, bei 68.000, wenn ich es richtig sehe, wobei aber so etwa 40.000 über die Krankenversicherung abrechnen, über die gesetzlichen. Da gibt es also einen Zuwachs und es wird immer wieder behauptet, es gäbe in der Versorgung keinen Zuwachs, wir würden nicht mehr behandeln. Das stimmt nicht. Wir haben in den letzten 10 Jahren im Quartal ursprünglich 4,7 Millionen Behandlungsfälle, so wird es manchmal gerechnet, gehabt und haben jetzt 7,4 oder 7,2, also auf jeden Fall 60% mehr.
Jetzt versucht mein Kopf, das alles zu verstehen. Das heißt, mehr PsychotherapeutInnen sind aktiv, behandeln mehr Menschen.
Richtig.
Es gibt aber nicht mehr Kassensitze, sondern die wurden geteilt.
Richtig.
Okay.
Genau.
Wir waren am Anfang bei dieser Budgetierung,
richtig,
die es und nicht das, mehr gibt.
Richtig. Und das ist auch die Frage, welche Konsequenz dieses Gesetz haben wird. Wir haben jetzt also eine höhere Versorgung aktuell durch die halben Sitze, weil die Leute dort mehr machen, als sie müssen. Und demnächst wird das begrenzt. Sie dürfen also nicht mehr machen. Und das bedeutet, dass effektiv die Versorgung zurückgehen wird. Und faktisch wird es so sein, dass die 25 oder 30, die Leute tatsächlich machen, obwohl sie nur 13 müssen, auf 18 begrenzt sein werden. Das ist also ein wirklich relevanter Rückgang, sowohl für die Versorgung als auch für die Wirtschaftlichkeit der Praxen.
Warum wurde denn damals die Budgetierung ausgesetzt oder ausgesetzt?
Um die Behandlung zu verbessern, um die Intensität des Dranges zu bedienen.
Der Bedarf wurde höher.
Genau,
und
der Bedarf wurde höher. Es ist auch ein Grund, ist natürlich auch die Entstigmatisierung der psychischen Erkrankung. Es gibt ein höheres Bewusstsein. Wir haben außerdem die Folgen der Corona-Pandemie. Deshalb ist der Bedarf auch gestiegen, gerade bei den Kindern und Jugendlichen. Die werden wahrscheinlich noch mal eine Schutzzone kriegen durch eine Änderung, die hoffentlich dann beschlossen wird im September. Aber das ist ja nicht alles. Also wir haben ja eine Steuerung, wir haben ja die Sprechstunde. Die psychotherapeutischen Kolleginnen und Kollegen wählen ja aus, wer muss behandelt werden und wer kann in eine Beratungsstelle. Und wer kann vielleicht mit 3 Stunden durchkommen und wir brauchen gar keine Therapie. Und insofern sind wir da ja schon an die Leitlinie gebunden und behandeln nur, was behandlungsbedürftig ist. Und im Grunde müssen wir dann auswählen.
Das ist ja manchmal der Vorwurf. Ich denke, so dass quasi Leute, die einfach nur sich nicht wohlfühlen oder weiß ich nicht, also halt eben nicht krankhaft oder ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Keinen Störungswert haben.
Genau, das wollte ich wahrscheinlich sagen. Genau, dass die Therapie machen und das alles nicht nötig wäre. Das ist ja der Vorwurf. Aber wie du sagst, das ist
dafür gibt es keine Beweise. Das ist nur eine Behauptung. Alle Studien sagen, das ist so nicht. Und wir sehen das ja auch an den AU-Fällen. Psychische Erkrankungen sind mittlerweile in vielen Studien der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeitstageberentung, Frühberentung.
Im Gespräch die Psychotherapeutin Janine Mandt. Hi, wir machen eine kurze musikalische Pause und danach habe ich auch noch mit ihr über weitere Maßnahmen wie diese Honorarkürzung gesprochen. Was bedeutet das eigentlich? Und sie hat mir erzählt, warum es durch diese Maßnahmen am Ende eigentlich gar keine Einsparungen geben wird.
Please, I'm begging you. bist und cry. My love, my only one, my soul, my soul, my soul. Please, I'm begging you.
One, two, three, four.
Ich war selber ganz überrascht. Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben. Es gibt eine Zahl vom Robert-Koch-Institut von, glaube ich, vor 2 Jahren, dass 40% der Erwachsenen in diesem Jahr eine psychische Störung diagnostiziert wurde. Mhm. Also ich wusste, dass es jetzt nicht ganz wenig sind, aber mit 40%, da habe ich mich wirklich erschrocken. Mhm. Würdest du sagen, dass quasi die Wahrnehmung gesellschaftlich, also in der Gesellschaft als auch in der Politik, da einfach hinterherhinkt der Realität?
Das weiß ich nicht. Ich denke, der Kostendruck ist sehr hoch und man versucht nachvollziehbarerweise Kosten zu reduzieren. Problem bei der Psychotherapie ist ja aber, dass die präventiv agiert und Kosten spart. Das heißt, Studien zeigen ja, dass 3 bis 4 Euro gespart werden, wenn ich 1 Euro für die Psychotherapie ausgebe. Und das, was du sagst, ist, dass etwa 40% eine Diagnose erfüllen würden, aber die kommen ja nicht alle in Behandlung.
Das heißt, Leute mit irgendeiner krassen Angststörung gehen halt so durchs Leben und schleppen sich da irgendwie dahin.
Richtig. Damit oder mit einer Schizophrenie oder mit einer schweren Persönlichkeitsstörung oder mit einer Traumatisierung.
Okay, und diese 1 Euro zu 4 Euro, das ist so gemeint, dass wenn sie nicht behandelt werden, werden sie halt irgendwann arbeitsunfähig oder müssen in eine Klinik oder verursachen anderweitig dann Kosten.
Genau, richtig. Also für die Volkswirtschaft entsteht ein höherer Schaden. Mhm. Wir werden jetzt, das weiß man noch gar nicht, ob man jetzt wirklich Geld spart, wir werden aber langfristig dadurch Strukturen zerstören und wirklich einen Geldwert vernichten, der in sicherlich ganz überhaupt keine Relation zu der möglichen Einsparung steht.
Ganz kurz noch zum Verständnis. Also das mit dem Budget, ich glaube, das habe ich verstanden. Dieser andere Weg ist ja dieses Mindesthonorar, was jetzt, glaube ich, auch in dem Gesetz, gibt es kein Mindesthonorar.
Die Angemessenheitsprüfung soll gestrichen werden, richtig.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass lange Zeit Psychotherapie ja auch im Budget war und die PsychotherapeutInnen sich mit den anderen Facharztgruppen darum streiten mussten, wie viel kriegen wir für eine Psychotherapiestunde. Und da sind die fachärztlichen Kollegen, denen ich das gönne, natürlich auch besser vertreten. Das hat auch sehr komplizierte Hintergründe, wieso das so ist. So dass wir oft sehr schlecht weggekommen sind. Und jahrelange Gerichtsverfahren vor den Sozialgerichten, Bundessozialgericht, haben dann festgestellt, dass unsere Entlohnung besonders störanfällig ist, weil wir zeitgebunden sind. Wir können unsere Leistungen nicht verdichten. Wir müssen eine Psychotherapiestunde machen, das sind 50 Minuten, wir können die nicht kürzen. Wir haben keine Möglichkeit, in derselben Zeit mehr Geld zu verdienen. Andere Facharztgruppen können das.
Das merke ich dann, wenn ich irgendwie bei meiner Ärztin nach 3 Minuten wieder raus bin.
Richtig.
Und es mir so schnell vorkommt.
Richtig, ja. Genau. Und die können auch delegieren. Die können an ihre PTA, an ihre MTA was abgeben. Das können wir nicht. Wir müssen das selber erbringen. So. Und wenn wir jetzt also immer um diese Honorarverteilung kämpfen müssen und da auch schlecht vertreten sind und schlecht bei wegkommen, dann sind wir sehr schlecht bezahlt im Facharztvergleich. Das ist jetzt übrigens immer noch so. Wir sind am unteren Ende der Honorierung. Und gleichzeitig haben wir aber einen Mindeststandard, damit wir wenigstens die Praxen erhalten können und auch davon leben können. Mhm. Also kein Arbeitnehmer geht zur Arbeit, wenn er kein Geld bekommt. Mhm. Und so ein bisschen war das zum Teil so, dass wir Leistungen erbracht haben, für die wir sehr, sehr wenig oder gar kein Geld bekommen haben. Und um dieses Ungleichgewicht abzuschaffen, hat die höchstrichterliche Bundessozialgerichtsinstanz gesagt, Angemessenheitsprüfung. Es muss einen Mindestmaßstab geben, der muss erfüllt sein. Und der wird jetzt mit dem Gesetz, wenn das nicht geändert wird, abgeschafft.
Und wer bestimmt, wie viel dann so ein Stundensatz ist, sagt dann die Krankenkasse irgendwann, ich bezahle jetzt nur noch 50 Euro oder was?
Ja, da wird es wieder ganz tricky. Die Kassenärztliche Vereinigung kriegt ja einen Topf. Und dann wird in einem gemeinsamen Gremium darum gefeilscht. Und das heißt, der Stärkere gewinnt die Interessenvertretung. Und dann ist es so, dass dieses Budget jetzt auch noch eingekürzt werden soll, denn es soll eine Termingarantie geben. Das heißt, wenn wir innerhalb von 3 Wochen einen Patienten nicht bedienen können, dann darf der ins Krankenhaus gehen und dann wird die Behandlung, die er im Krankenhaus bekommt, von dem Budget abgezogen, das die ambulante Versorgung zur Verfügung hat. Es ist nicht machbar. Also wie soll das gehen? Es ist ja nicht aus Spaß so, dass es jetzt 6 Monate Wartezeit gibt. Das entsteht ja nicht daraus, dass wir, ich habe es vorhin gesagt, 25 bis 30 statt 18 beziehungsweise 13 Patienten. Also wir arbeiten ja schon alle wirklich mehr, als wir müssen. Viel mehr.
Mal ganz kurze Zwischenfrage, diese halbes Jahr Wartezeit. Wie sieht es denn für Erfurt aus? Kann man das sagen? Also oder ist das ein Durchschnittswert? Und es gibt einfach auch Gegenden, wo ich schneller einen Platz kriege und in anderen Gegenden warte ich 2 Jahre. Wahrscheinlich ist das...
Also das ist schon möglich. Der ländliche Bereich ist, denke ich, schlechter versorgt als die Großstädte. Mhm. Das ist schon so. Und die 6 Monate sind ein bundesweiter Durchschnitt. Mhm. Es gibt von der KBV, also der großen Kassenärztlichen Bundesvereinigung, gibt es Zahlen, die zeigen, dass wir in Thüringen, wo wir ja weniger Bevölkerung haben als in Baden-Württemberg, 72 Behandlungsfälle im Quartal haben. Wir sind also sehr fleißig, weil zum Beispiel in Baden-Württemberg sind es, ich glaube, 47.
Pro Therapeutin.
Pro Quartal, genau, pro Therapeut, Therapeutin und pro Quartal. Also wir arbeiten schon viel in Thüringen.
Das bedeutet, wenn das Gesetz kommt, und ich jetzt nächstes Jahr, wenn das dann in Kraft getreten ist, ich denke, ich brauche vielleicht Hilfe, mir geht es nicht gut, ich bin vielleicht therapiebedürftig, dass ich dann wesentlich länger noch als dieses durchschnittliche halbe Jahr warten werden muss.
Ja.
Ist das so quasi der Knackpunkt der Folgen oder was? Was
für die Bevölkerung ist das der Knackpunkt. Plus, dass wir nicht davon ausgehen können, dass das die Beiträge stabilisiert.
Warum das nicht?
Weil Folgekosten entstehen. Chronifizierung, Arbeitsunfähigkeitsfälle, Frühberentung. Das bedeutet wieder mehr Behandlung, mehr stationäre Behandlung, mehr Rehabilitationsbehandlung. Das ist natürlich dann wieder Sache des Rententrägers. Aber in jedem Falle ist in keiner Weise ersichtlich, dass das langfristig irgendeine Einsparung bringt.
Das heißt, kurzfristig ja, es ist auch klarer zu planen wahrscheinlich, wenn ich weiß, was das Budget ist. Aber langfristig sind es eher mehr Kosten, die dann...
Das ist richtig. Und dann muss man aber nochmal die Relevanz unserer Psychotherapiekosten schauen zum Gesamtgesundheitskostenhaushalt. Das sind 1,5%.
Das ist wenig.
Ja.
Das heißt, wenn man da innerhalb dieses Bereichs krass kürzt, hilft das im Großen und Ganzen gar nicht viel.
Richtig, das hilft im Großen und Ganzen nicht viel und es hilft strategisch dem Gesundheitssystem überhaupt nichts. Also die strukturellen Veränderungen, die wir bräuchten im Gesundheitssystem, die bleiben aus.
Das sagt Janine Manteil, Psychotherapeutin hier in Erfurt. Ich habe sie dann auch noch gefragt, ob es noch irgendwie Möglichkeiten gibt, was zu verändern. Ich habe von Nachbesserungen gehört, die nach dem Sommer an dem Gesetz noch vorgenommen werden sollten. All das gibt's im dritten Teil des Gesprächs, vorher aber nochmal eine musikalische Pause. Wenn jetzt gesagt wird, okay, wir müssen sparen, die Krankenkassen können nicht mehr alles finanzieren, in allen Bereichen muss gespart werden, auch in der Psychotherapie, oder weil das halt auch ein Bereich neben vielen ist, gäbe es was, wo man sparen kann, wo du oder wo ihr sagen würdet, ja, da geht schon was, oder ist das eigentlich als System so gut oder bräuchte sogar eigentlich mehr Geld, weiß nicht, ob man so eine Gedanken jetzt überhaupt haben dürfte.
Also im Grunde, wir haben den Vorteil, bei uns ist die Bürokratie nicht so intensiv wie bei anderen Facharztgruppen. Für die gäbe es ein großes Einsparpotenzial im Bereich der administrativen Bereiche. Was uns helfen würde, wäre, wenn die Digitalisierung auch funktionieren würde und uns nicht ständig ganz viel Kraft und Nerven kosten würde, weil wir irgendwie 3 Stunden in irgendwelchen Hotlines festhängen, damit die TI wieder funktioniert. Aber das ist jetzt finanziell kein großer Faktor. Ich glaube, dass die Psychotherapie schon recht effizient ist. Wir sind die am geringsten bezahlte Facharztgruppe. Ich sehe nicht wirklich, wo wir einsparen müssen, zumal ja jeder Euro, den man in Psychotherapie investiert, für die Volkswirtschaft 3 bis 4 Euro Gewinn bringt. Also sehe ich nicht.
Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, war ich über diese 40% erschrocken und genauso gewundert habe ich mich über die Zahl 1999. Erst seitdem quasi gibt es ja diese halbwegs Gleichstellung, ne, mit den Facharztgruppen oder wie das heißt. Also quasi die Anerkennung der Wichtigkeit, genau, wenn man es vielleicht so sagen möchte. Ja. Jetzt mit dem Gesetz. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt quasi Psychotherapeutin wäre, könnte es sich auch so anfühlen wie ein Rückschritt, also wie eine, wie eine Minderbewertung dessen, was ich tue. Ist das so für euch?
Das ist so, absolut. Also wir haben mit Herausgabe des Koalitionsvertrages Hoffnung gehabt, weil da eigentlich die sowohl die ambulante Versorgung als auch die psychotherapeutische Versorgung gestärkt werden sollte. Wir erleben jetzt, manche sprechen da von der Psychotherapie-Steinzeit. Also einen großen Rückschritt, der da passiert. Wir sehen alle, dass die Gelder knapp sind und gleichzeitig gibt es Mittel und Wege, um das Gesundheitssystem finanziell zu stabilisieren. Da wird ja ganz viel drüber gesprochen, dass versicherungsfremde Leistungen vielleicht dann einfach auch durch Steuern bezahlt werden und nicht
Was
mehr.
Was ist das zum Beispiel?
Bürgergeldempfänger, Krankenversicherung der Bürgergeldempfangenden, dass man das über Steuern finanziert. Man kann die Steuereinnahmen erhöhen durch eine andere Steuerpolitik, die Entbürokratisierung unseres Staatsapparates, der Verwaltung. Passiert alles nicht. Also es gibt andere Ecken, wo durchaus Geld sitzt, das man dafür verwenden kann. Und dann hätten wir auch nicht dieses große Loch. Und by the way, ist es natürlich auch so, Gesundheitspolitik immer mit der heißen Nadel zu stricken, ist nicht sinnvoll. Man hat schon 2024 gewusst, dass Milliarden fehlen werden. Herr Spahn hat Milliarden freigesetzt, die als Rücklage da waren. Das ist nicht gut, immer nur so kurz zu denken.
Und besonders kurz war ja auch die Abstimmung des Gesetzes kurz vor der Sommerpause mit nochmal Änderungen 2 Tage vorher. Das war ja irgendwie eine ganz schnelle Nummer.
Ja.
Du hast schon gesagt, es wird nochmal nachgebessert nach der Sommerpause. Wie viel Potenzial liegt da drin? Also ist da schon klar, wo da gebessert werden soll? Und kann man da, ich weiß nicht, es gibt ja gerade viel Aktionen durch das Aktionsbündnis oder andere Verbände. Was könnte da noch möglich sein?
Also möglich wäre, besondere Bereiche extra budgetär weiterhin zu behandeln.
Die extra budgetär heißt ohne Budget.
Ohne Budget, genau. Also dass das praktisch, wenn es passiert, auch bezahlt wird. Dass man nicht überlegen muss, mache ich das, wird es noch bezahlt, ist es noch drin oder nicht. Das wird die Kinder und Jugendlichen wahrscheinlich betreffen. Die werden wahrscheinlich auch noch mal eine extra Bedarfsplanung bekommen. Das heißt, bei denen wird noch mal geguckt, wie ist überhaupt die psychotherapeutische Versorgung? Brauchen wir da nicht vielleicht noch mehr Kolleginnen und Kollegen? Das ist sicherlich sehr sinnvoll und war vorher schon geplant. Und da auch dran zu bleiben, ist sehr sinnvoll, denn da sind die Kapazitäten gruselig gering. Und es gibt wohl die Idee, dass besonders schwere Fälle auch extra budgetär betrachtet werden sollen. Da ist dann wieder die Frage, erstens, was heißt das? Das soll die Fachschaft festlegen. Ja, das ist schön. Nur denken wir mal wieder dran, dass jeder Euro, den wir reinstecken in die Psychotherapie, 3 bis 4 Euro spart. Was passiert also, wenn wir jemanden behandeln, der jetzt nur leichte suizidale Gedanken hat und die aber noch im Griff hat? Dann heißt das, wir kriegen den schneller aufgefangen, wenn der jetzt einen Zugang bekommt zur Psychotherapie. Das wird zukünftig dann also sehr wahrscheinlich nicht mehr so einfach sein. Und es ist ja jetzt schon nicht so leicht. Der wird nicht unter die schweren Fälle fallen, dieser Patient, dieser Mensch. Und dann heißt das natürlich, dass der Anreiz auch für eine Praxis, die wirtschaftlich denken muss, nicht so hoch ist, diesen Menschen aufzunehmen. Gleichzeitig das moralische Dilemma sehr groß ist für die psychotherapeutischen Kollegen und Kolleginnen. Was mache ich jetzt? Faktisch gehen wir mal davon aus, ich muss jetzt wirtschaftlich denken, ich kann diesen Menschen nicht nehmen, dann ist er in einem halben Jahr spätestens ein Fall fürs Krankenhaus. Dann ist er ein schwerer Fall. Super. Da haben wir richtig gut gerechnet. Und dann kostet die Behandlung Tausende von Euro und nicht mehr nur ein Tausender.
Okay, also selbst diese Änderung ist wahrscheinlich gut, wenn sie kommt für die schweren Fälle, die ja, schon schwer sind. Genau. Okay, also es wird sich nicht grundlegend wahrscheinlich nochmal was drehen lassen.
Also die Hoffnung geben wir nicht auf, dafür machen wir uns weiter stark. Und gleichzeitig, wenn man es realistisch betrachtet, ist das nicht so wahrscheinlich.
Was kann ich denn zum Beispiel machen, wenn ich als normaler Mensch denke, ich will da irgendwie, also kann ich irgendwas tun? Oder wie was können vielleicht auch Psychotherapeutinnen tun, die noch nicht irgendwie organisiert sind?
Ja, also wir können natürlich uns an unsere politisch Aktiven wenden, also an die Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten, das kann man alles machen. Man kann sich bei den Berufsverbänden erkundigen, ob man da irgendwie noch unterstützen kann, zu Demonstrationen gehen, zu Podiumsdiskussionen, also die Stimme öffentlich wirklich laut bleiben lassen. Das ist wichtig.
Vielleicht jetzt zum Schluss des Gesprächs. Du hast hier in Erfurt-Marbach deine Praxis. Auf dich werden die Änderungen auch zutreffen. Wie siehst du für dich selbst deine Zukunft als Psychotherapeutin? Siehst du der mit Sorge entgegen oder denkst du, das wird schon?
Da helfen ein bisschen die psychotherapeutischen Kompetenzen und natürlich auch die unternehmerischen Fähigkeiten, zu sagen, es wird irgendwie weitergehen. Auf der anderen Seite, ich habe diese Praxis jetzt seit einem halben Jahr, ich bin schon länger selbstständig, aber bin gerade hierher gezogen. Ich habe auch gerade ein Haus gekauft. Ich habe einen halben Versorgungssitz, also auf mich trifft das alles richtig mit voller Kanone zu. Und ich weiß noch nichts, ich habe auch eine Angestellte, ich weiß noch nicht so genau, was passieren wird. Also ich bin da schon auch ein bisschen bange und sehr gespannt, wohin es führt, dieser ganze Reformweg.
Ich danke dir, dass du mir und uns das jetzt hier mal versucht hast zu erklären, dieses komplexe Wesen, und ja, alles Gute für dich.
Ja, danke, ebenso. Zuversichtlich bleiben.
Thank you.
Vor der Musik hörten wir ein ausführliches Gespräch mit der Psychotherapeutin Janine Mantai über die Änderungen, die mit dem neuen Beitragsstabilisierungsgesetz in der Psychotherapie Anwendung finden werden. Es wird nochmal ein bisschen nachgebessert. Viel Hoffnung auf grundsätzliche Änderungen hat sie in dem Gespräch nicht gegeben. Es gibt Menschen, die sich stark machen dafür, doch noch mal an gewissen Schrauben zu drehen. Ihr könnt im Netz suchen nach dem Aktionsbündnis Psychotherapie oder auch etwas weiter gefasst gibt es ein Bündnis Zukunft Therapieberufe, die auch noch weitere Therapieberufe zukunftssicher machen wollen. Außerdem wird es am 26. September einen Aktionstag geben, grundsätzlich mit Bezug auf Rückbaumaßnahmen des Sozialstaates. Die Gewerkschaft Verdi ruft auf und auch in Erfurt wird es am 26. September eine Demo geben. Bis zum 26. September ist es noch ein bisschen her. Konkret zum Thema psychische und mentale Gesundheit könnt ihr heute aber tatsächlich im Nordpark ans Klärchen kommen, denn dort heißt es, Erfurt zeigt Mut, gemeinsam irre mutig. Ein Aktionstag mit der Mut-Tour ab 14 Uhr. Seit 2012 setzt sich die Mut-Tour für mehr Austausch und Zusammenhalt von Menschen mit psychischen Erkrankungen ein. Betroffene Angehörige, beruflich Helfende fahren in dieser Tour auf Tandems oder wandern gemeinsam durch Deutschland. Sie machen heute Station in Erfurt. Ich habe mir mal die Karte aufgemacht. Es ist crazy. Sie fahren wirklich komplett durch das ganze Land, starteten am 30. Mai in Kassel, sind dann einmal komplett den Süden abgefahren, über Regensburg, München, Neu-Ulm, Freiburg, Karlsruhe, dann ein Schwenk in den Westen über Düsseldorf, Essen, Bochum, kommen dann nochmal zurück in die Mitte des Landes nach Göttingen, Mühlhausen, nun heute auch in Erfurt und es geht danach dann in den Norden des Landes, bis sie irgendwann am 12. September in Bremen ankommen. Es sind über 4000 Kilometer, 3,5 Monate dauert diese Tour. Es gibt 13 Etappen und mehr als 50 öffentliche Aktionstage heute in Erfurt. Und Erfurt nutzt quasi diesen Stopp hier in Erfurt von dieser Tour, um am Klärchen im Nordpark einen Aktionstag noch größer mitzugestalten. Es gibt ab 14 Uhr ganz verschiedene Infostände rund um psychische Gesundheit. Es gibt Mitmachaktionen, ein Mental Health Quiz und ein Glücksrad. Gewinne, es ist eine Plauderbank, Kaffeekuchen, all sowas. Ihr könnt einfach mal vorbeikommen am Nachmittag heute am Dienstag. Wenn ihr die Sendung hier in der Wiederholung hört, dann ist es leider alles schon vorbei. Dann tut es mir leid. Aber vielleicht wollt ihr mal schauen, noch zu einem anderen Aktionstag der kleinen Tour zu gucken. Wie gesagt, bis September sind sie noch unterwegs. Wir sind hier in der Sendung unterdessen auf Radio Frei schon fast mit der ersten Stunde durch. Ein ausführliches Gespräch haben wir in dieser gehört und machen jetzt hier erstmal weiter mit Musik. Und die kommt von Hugo Kant. Thank you.
midnight tonight. Reach the stars before midnight tonight.
Ihr seid bei Radio Frei, hört die Sendung unterdessen und ich weiß nicht, was ihr gerade macht, also außer, dass ihr wie auch immer diese Sendung hört, ob ihr gerade zu Hause seid, euch noch ein Brötchen schmiert oder arbeitet, nebenbei hören könnt, vielleicht seid ihr auch unterwegs oder ihr hört nach, keine Ahnung, vielleicht steht ihr auch gerade irgendwo rum und habt Kopfhörer in den Ohren und hört damit quasi Radio. Wenn ihr die nicht drinne hättet, was würdet ihr hören? Wüsstet ihr das? Oder sind wir so auf die Augen fokussiert, dass wir manchmal gar nicht so genau Geräusche um uns herum wahrnehmen oder eher dann, wenn es so ein übelst nerviger Laubbläser ist oder das laute, knatternde Motorrad. Jetzt verrate ich euch meine Hassgeräusche. Über das, was wir so hören, wenn wir irgendwo sind und danach die Sinne zu schärfen, darüber habe ich ziemlich ausführlich mit einer Frau gesprochen, die sich damit beruflich beschäftigt. Die Klang- und Medienkünstlerin Anja Erdmann macht unter anderem eben Soundwalks, also Hörspaziergänge durch unterschiedliche Orte an unterschiedlichen Orten. Warum sie das macht und warum es dazu jetzt eine Veranstaltungsreihe gibt und was ihr für Möglichkeiten habt, das mal mit ihr zusammen zu machen, das werden wir alles hier gleich erfahren. Vorher hören wir aber noch eine weitere Musik und danach steigen wir ein in die Welt des Klanges, der Geräusche und auch ein bisschen der Musik. Das, was wir da gehört haben, hören Menschen wahrscheinlich an unterschiedlichen Orten und doch kann es nie dasselbe sein, weil das war ein Abend im Sommer in der Salinenstraße und so genau so wird er wahrscheinlich nie wieder sein. Ich hatte so die Idee, es ist auch ein bisschen wie ein Foto. Es ist vielleicht ein klangliches Foto. Eine, von der diese Aufnahme stammt oder die da involviert war, ist die Klang- und Medienkünstlerin Anja Erdmann. Hallo Anja.
Hallo.
Diese Aufnahmen sind vor einem Jahr entstanden im Rahmen eines Soundwalks, eines Soundklangspaziergangs. Was habt ihr da gemacht?
Also das ist, war wirklich vor einem Jahr und zwar, ich dachte auch genau am 18. Juli und das ist der World Listening Day und zwar das kommt so ein bisschen aus dieser Bewegung von Klangforschung und akustischer Ökologie.
Was ist akustische Ökologie?
Akustische Ökologie ist ein Forschungsbereich. Das hat, es gibt einen Musiker, Komponisten, Klangforscher, der nennt sich Murray Schafer. Der hat diesen Begriff so ein bisschen geprägt. Das ist schon ein paar Jahrzehnte